Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hatte Jesus eine geheime Lehre? Heute schauen wir uns zwei Gleichnisse an, wo es genau darum geht. Und es geht um Verantwortung übernehmen als Christ, als Christin und als Gemeinde. Genial, dass du mit dabei bist. Mittwochabend 19:30 Uhr, Bible Study zu Markus. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Also, los geht's. Da sind wir wieder. Zum nächsten Stückchen. Schön, dass du da bist. Wir sind ja gerade mittendrin im Markus-Evangelium und in Kapitel 4. Und wir haben vor ein paar Wochen, ich weiß nicht gar nicht mehr so genau, wann genau, aber vor ein paar Wochen haben wir angefangen mit den Gleichnissen. Und Gleichnissen, das ist so eine besondere Form der, ja, so eine besondere Form der Rede, die Jesus benutzt, um Menschen was beizubringen. Er benutzt Gleichnisse, also Bilder, Bildsprache im weitesten Sinne. Und erzählt den Leuten damit etwas, indem er sozusagen Bilder aus ihrer Welt nimmt, etwas, das sie kennen, wo sie anknüpfen können, um den Wahrheit zu vermitteln. Und da machen wir heute mal ein Stückchen weiter. Ein paar Gleichnisse hatten wir schon. Wir hatten auch schon dieses große Gleichnis vom vierfachen Acker, ja, mit dem Bauern, der aussät und das wächst unterschiedlich, und haben dann schon gehört, wie Jesus den Jüngern erklärt, als die fragen, hä, verstehe ich nicht, was ist hier los? Dass er sagt, es ist wichtig, weil diese Gleichnisse, die regen dich dazu an, nachzudenken, die nehmen dich weiter mit hinein in die Wahrheit und gleichzeitig verschleiern die das ja aber auch ein Stück. Und deshalb ist heute so ein bisschen auch die Frage mit in unserer Mitte quasi. Hat Jesus so eine Art geheime Lehre? Also gibt es da was, was nicht für alle da ist? Ist das irgendwie verschleiert absichtlich, damit es geheim ist? Also, wir starten jetzt gleich mal in unserem nächsten Stück in Kapitel 4. Wenn du Fragen zu dem Ganzen hast, das ist nämlich immer der zweite Teil mittwochabends, wenn du Fragen hast, schreib in den Chat, schreib groß Frage davor, dann finde ich es nachher wunderbar leicht. Und genau, eine Sache ist heute neu, falls du dich wunderst. Wir hatten die letzten Wochen so ein bisschen Stress mit so Bots, die hier ständig irgendwelche Spam-Geschichten reingemacht haben in Chat. Das heißt, der Chat ist heute für alle freigegeben, die den Kanal abonniert haben. Ist eigentlich eine ganz simple Geschichte, ja, wenn du einen Account hast, und den hast du ja eh, wenn du schreibst, und ich gehe davon aus, die Bots sind so programmiert, die abonnieren keine Kanäle, das heißt, gerne, wenn du dich wunderst, warum geht's nicht, Kanal abonnieren, dann kannst du ganz normal, wie sonst auch, sofort los geht's, dann im Chat mitschreiben, ja, nicht wundern, ist eine Bot-Geschichte, weil das schon so ein bisschen anstrengend war letztes Mal und vorletztes Mal. Also, gehen wir mal direkt in den Text rein, ja, los geht das. Kapitel 4, das nächste Stück. Dann fragte Jesus sie, würde etwa jemand eine Lampe anzünden und sie dann unter ein Gefäß oder ein Bett stellen, um das Licht zu verbergen? Natürlich nicht. Eine Lampe wird auf einen Ständer gestellt, wo ihr Licht leuchten kann. Alles, was jetzt noch verborgen ist, wird ans Licht kommen, und was jetzt noch geheim ist, wird aufgedeckt werden. Wer hören will, soll zuhören und begreifen. Und hört genau hin. Der Maßstab, mit dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch gelegt werden. Und es wird euch noch mehr gegeben werden. Dem, der für meine Lehre offen ist, wird immer tiefere Erkenntnis geschenkt werden. Dem aber, der nicht zuhören will, wird selbst das genommen werden, was er hat. Also, da sind wir heute. Dieses kleine nächste Stück. Und streng genommen, es sind zwei Stücke eigentlich, hast du vielleicht beim Lesen gemerkt. Es sind zwei Gleichnisse, die hier drin sind. Ja, es ist einmal, es ist die Lampe. Das ist das eine Gleichnis. Und das zweite, das fängt dann nachher hier an. Wir gucken uns aber erstmal das erste Stück an mit der Lampe. Ja? Also, Jesus fragt sie, würde etwa jemand eine Lampe anzünden und dann unter ein Gefäß oder ein Bett stellen, um das Licht zu verbergen? Ist nicht so kompliziert vielleicht auf den ersten Blick wie das, was wir mit dem vierfachen Acker hatten, ne? Weil die Antwort Klar, natürlich nicht. Wenn du eine Lampe anzündest, dann brauchst du das Licht. Und Lampe, die hier gemeint ist, das ist so eine kleine, ja, ist wie so eine kleine Schale quasi. Ich bin echt schlecht im Zeichnen. Ist wie so eine kleine Schale, die oben so ein Loch hat für zum Einfüllen vom Öl. Und da guckt dann auch sozusagen der kleine Docht raus. Und da brennt dann das Feuer. Na, ist schlecht geworden. Ist die simple Standardlampe, die Standardlichtquelle, kannst du auch sagen, in der damaligen Zeit. Das ist das, was die Menschen damals hatten, um Licht zu machen. Also die Standardlichtquelle. Denn Lichtquelle. Die Häuser damals, ja, elektrisches Licht, logisch, gibt es nicht. Wenn es dunkel wurde, wurde es dunkel. Das heißt, die Leute waren auf diese Lichtquellen angewiesen. Wenn die ihr Licht haben wollten, wenn die nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang dann später, wenn die da noch irgendwie was machen wollten, die brauchten Lichtquellen. Und diese kleinen Standardöllampen, die waren eben dann das Maß der Dinge. Das heißt, wieder so ein Bild, ne? Wie der Bauer auf dem Acker, das kennen die Leute. Die Leute zünden ständig irgendwelche Lampen an. So, und was machen sie damit? Stellen sie es unter ein Gefäß oder unter das Bett? Nee, natürlich nicht. Scheffel ist so eine andere Übersetzung, die häufig benutzt wird. Ich glaube, Luther hat das, ne? Unter den Scheffel stellen, sein Licht unter den Scheffel stellen, ist ja auch so ein Sprichwort. Der Scheffel ist eigentlich so eine Art Eimer, wenn du so willst. Also eigentlich ist es eine Maßeinheit. Ja? Es ist eine Maßeinheit, ich habe nachgeguckt, warte, bummelig 9 Liter Getreide. Und das war ja quasi ein Eimer, der diese genormte Größe hatte, wo knapp 9 Liter Getreide, 9 Kilo Getreide, also die Menge an Getreide reinging. Damals großes Thema, kommt auch im Alten Testament häufiger vor, die Frage, ob die Gewichte geeicht sind, ne? Und die Maßeinheiten, damit Leute nicht betrogen werden und so. Und so ein Scheffel war so eine typische, zur damaligen Zeit, so eine typische Maßeinheit, also eben dieser Eimer. So, tut man die Lampe da drunter? Natürlich nicht. A, geht sie wahrscheinlich aus, weil der Sauerstoff fehlt. Und B, sieht man das Licht nicht. Genau das Gleiche und das Bett stellt man es auch nicht. Sondern, ne, um das Licht zu verbergen, nein, das tut man nicht. Ne, natürlich nicht. Eine Lampe wird auf einen Ständer gestellt, wo ihr Licht leuchten kann. Ne, genau, denn hier auf dem Ständer, Licht ist weit sichtbar. Je höher die Lampe steht, umso mehr erhält sie in dem Raum. Licht, ganz spannend, lesen wir in der Bibel ja auch häufiger mal was zu. Wir haben einmal zum Beispiel in Johannes, was ist 5, Jesus, der von sich selbst sagt, dass er das Licht ist. Wir haben ganz bekannt in Psalm 119 das Wort Gottes, dass ein Licht auf dem Weg ist. Also Licht ist, du merkst hier ist sozusagen jetzt der Umbruch von, es geht nicht nur darum, Raum hell zu machen, sondern da ist mehr gemeint. Da ist mehr gemeint, ja. Wir wollen das Licht nicht verbergen, wir wollen das Wort nicht verbergen, wir wollen die Botschaft nicht verbergen. Deshalb stellen wir sie nicht unter ein Gefäß und auch nicht unter das Bett, sondern oben auf einen Ständer, wo das Licht leuchten kann. Das ist sozusagen das Bild und hier kommt dann noch so ein Nachklapp ab Vers 22. Alles, was jetzt noch verborgen ist, wird ans Licht kommen, auch wieder, ne, ans Licht kommen, durch dieses Licht erleuchtet werden. Was jetzt noch geheim ist, wird aufgedeckt werden. Wer hören will, soll zuhören und begreifen. Kommt ja häufiger dieser Satz, ne, wer Ohren hat zu hören, der höre und so weiter. Und dieses wird aufgedeckt werden, wird ans Licht kommen. Da will ich nochmal so ein paar Sachen sagen. Was meint Jesus mit diesem Bild? Ich glaube, das sind in erster Linie so 2 bis 3 Dinge. Das erste ist, dass das Wort, das Licht, die Botschaft, das, was erhält, dass das öffentlich ist. Schreibe mal öffentliches Wort, könnte man mal schreiben. Also die Botschaft, die wird frei erzählt. Die wird nicht versteckt. Das zweite ist, Jesus ja, was könnte man sagen? Lässt sich den Mund nicht verbieten, kann man vielleicht sagen. Das haben wir, sehen wir auch häufiger, dass er angegriffen wird, dass wir hatten das zum Beispiel in der Szene mit seiner Familie, die kommt. Wir haben das immer mal wieder mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihn herausfordern und ihn davon abbringen wollen, zu predigen, zu reden, das Evangelium zu verbreiten. Aber das passiert nicht. Das Licht wird nicht versteckt. Ja? Und drittens, es ist auch keine, damit ist der Titel von heute auch schon aufgelöst, es ist keine Geheimlehre. Es geht auch nicht darum, dass Jesus sozusagen, ja, dieses Licht, was er bringt, die Botschaft, das ist nicht so ein kleines Minilicht. Und manche sind im Raum drin, aber nur ganz bisschen. Nur die, die wirklich dabei sein dürfen. Und denen wird so ein bisschen was vom Licht gezeigt. So, nee, das Licht, das wird oben auf den Ständer raufgestellt und alle Leute sollen es sehen. Alle Leute sollen es sehen. Also beim Christentum geht es nicht darum, dass es so für besonders Auserwählte so ein Geheimglaube ist. Ja? Man muss durch einen geheimen Handschlag und jemanden, den man kennt, und durch eine Aufnahmeprüfung da rein, sondern das ist eine Botschaft, die für alle offen steht, wo jeder dazukommen kann. Das Licht, diese Lampe, das Strahlende, das Helle, das wird nicht versteckt unterm Bett oder unter einem Eimer, sondern das wird auf einen Ständer gestellt und das Licht soll leuchten. Ja, Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Ja, für den ist die Dunkelheit nicht bedrohlich, für den ist die Dunkelheit nicht das Ende. All das schwingt da schon so ein bisschen mit in dem Ganzen, wenn Jesus davon redet, dass das Licht, dass diese entzündete Lampe nicht versteckt sein soll, sondern dass die strahlen darf. Ich sage noch was zu dem zweiten und dann bringen wir das nochmal zusammen am Ende, weil ich glaube, es macht schon Sinn. Ich habe die jetzt nicht nur zusammengenommen, diese beiden Gleichnisse, weil es so zwei so kurze Stücke sind, sondern ich glaube, es macht Sinn, dass wir die heute auch zusammennehmen, die beiden Texte. Wir gucken mal weiter, Vers 24. Und hört genau hin. Er setzt sozusagen nochmal neu an. Der Maßstab, und das ist ja auch ein anderes Thema, mit dem ihr andere beurteilt, der wird auch an euch gelegt werden. Und es wird euch noch mehr gegeben werden. Du merkst, hier geht es nicht mehr ums Licht. Hier geht es einmal um was anderes. Hier geht es um den Maßstab. Und der, ne, so wie wir andere beurteilen, dieser Maßstab, der wird auch an euch gelegt werden. Das sind zwei verschiedene Situationen. Der Maßstab, den wir benutzen für andere Menschen und der an uns gelegt wird, dann aber nicht von anderen Menschen, sondern im Endgericht. Und jetzt kommt Vers 25, das ist eigentlich der tricky Vers an dem Ganzen. Ja? Da geht es jetzt auf einmal um zwei Gruppen von Menschen. Der erste, also dem, der für meine Lehre offen ist, das ist auch die Verbindung nach oben, das Licht, dem, der für meine Lehre offen ist, wird immer tiefere Erkenntnis geschenkt werden. Positive Bewegung, ja? Der dafür offen ist, da geht es dann immer weiter und sozusagen die Erkenntnis wird tiefer. Das Wachstum des Glaubens, der Prozess, der Weg. Schreiben wir das mal auf hier. Können wir hier aufschreiben. Schupp. Schreiben wir Weg des Glaubens. Und Prozess. Dann wissen wir, dass das eine Bewegung ist. Für den gibt es immer tiefere Erkenntnis, da geht es immer weiter. Und das ist ja im Endeffekt das, was die Jünger auch erleben. Ne? Jesus trifft die da am Ufer, das Stück haben wir uns mal angeguckt, hier auch in der Study, nimmt die mit, die gehen gemeinsam los und während die unterwegs sind, wachsen die im Glauben und kommen immer dichter ran, immer tiefer, bis dann sozusagen ja auch über Ostern hinaus, dass die Jünger die ersten Gemeindeleiter sind und Missionare werden und so weiter, umherziehen und das weitergeben, ja, das Licht verbreiten sozusagen. Ne? Das ist alles hier so ein bisschen fokussiert schon drin. Also, dem, der für die Lehre offen ist, dem wird immer tiefere Erkenntnis geschenkt werden. Dem aber, der nicht zuhören will, dem wird selbst das genommen werden, was er hat. Also hier sind sozusagen zwei. Der eine oder die eine Gruppe, die für die Lehre offen sind. Und der andere, der nicht zuhören will, dem auch das noch genommen wird. selbst das genommen. Und das ist jetzt sozusagen der tricky Punkt. Die einen, die gehen immer weiter in die richtige Richtung. Die anderen, die vielleicht gut angefangen haben, ja, dem, also dem wird selbst das genommen, was er hat. Also selbst das bisschen, was da war, wird ihm genommen. Und das ist bei dieser ganzen Rede vom Maßstab, hast du vielleicht jetzt schon gedacht, okay, Moment, aber ist das jetzt irgendwie Werkgerechtigkeit? Also guckt Gott am Ende doch nur auf das, was wir gemacht haben und dann gibt es dafür halt Lohn oder Strafe. Ich dachte, wenn wir hier mit Jesus unterwegs sind, dann geht es um den Glauben. Der Glaube ist es doch, der uns rechtfertigt. Und das ist auch so und das bleibt auch so. Hier geht es sozusagen in diesem Weg des Glaubens, in diesem Prozess, sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Ackerbild, um die Frucht, die daraus entsteht. Vielleicht erinnerst du dich an das, was wir beim Acker besprochen haben, sozusagen an dieses vierte Feld, wo die Frucht entsteht und die ersten drei, wo am Ende ein bisschen was passiert ist, es dann aber kaputt gegangen ist. Und das ist quasi das hier das Letzte. Dem, der nicht zuhören will, dem wird selbst das genommen, was er hat. Ja, selbst das, was er hat. Es ist vielleicht, wenn du bei diesem vierfachen Acker nochmal überlegst, die Saat, die unter die Dornen gefallen ist, die ist erst ein bisschen gewachsen, ist dann aber kaputt gegangen, weil die Dornen stärker waren. Und das war dann ja in der Auslegung von Jesus die Sorgen der Welt und das alles, was da kommt. Ja? Aber selbst das wird noch genommen werden. Selbst das verschwindet wieder. Selbst das bisschen, was gewachsen ist, weil es nicht bis zum Ende durchgetragen ist. Und in der gleichen Ebene sozusagen befindet sich dieses noch mehr. Ja? Das, was noch mehr, was kommt, wenn wir auf diese Seite gehen, das ist ein Lohn aus Gnade. Das ist ein Lohn aus Gnade. Gott belohnt. Das tut er. Ja? Und er tut das, bei denen, die diesem Weg Jesu folgen. Und genauso ist es aber auch, oder ja, genauso quasi im gleichen Atemzug, aber in die andere Richtung, ist für die, die nicht zuhören, die diesem Licht nicht folgen, die dem Weg nicht folgen, die nicht am Ende beim vierfachen Acker zu sein, die am Ende nicht die Frucht bringen, die nicht den Glauben haben. Dem wird selbst das genommen, was er hat. Also es geht hier nicht um Verdienst, sondern es geht um Glaube und das, was daraus entspringt. Es gibt nicht ein bisschen Glaube. Ja, es gibt Glauben oder nicht Glauben hier. Und ich weiß, dass die Frage nachher wahrscheinlich kommt, aber was ist denn, wenn ich zweifle? Zweifel hat auch einen Platz in dem Glaubensding. Ja? Zweifel hat da seinen Platz. Wir sollen mit Zweifel umgehen. Wir sollen unsere Zweifel bearbeiten. Wir sollen von unseren Zweifeln auch loslassen können. Zweifel ist nicht irgendwie die Kür. Ja? Man zweifelt alles an, weil man dann reif glaubt oder so. Nee. Am Ende geht es um einen tiefen, verwurzelten, festen Glauben. Wie das Stück vom Gleichnis vom Ackerfeld, wo was wächst. Ja? Wo nicht die Dornen sind. Wo nicht auf dem Weg was gelandet ist und die Raben es wegfressen. Wo nicht die Erde so ja, dünn ist, dass die Wurzeln nicht genug greifen und die Nährstoffe, die Verbindung nicht da ist. Sondern es soll feste Wurzeln haben und wachsen können. Und jetzt hier unten lesen wir dann davon, was dann aus Gnade daraus entsteht. Lohn für die, wo es wächst, da gibt es noch mehr obendrauf, als wir uns vorstellen können. Und genauso auf der anderen Seite gibt es nicht nur irgendwie, naja, ich glaube ja ein bisschen irgendwie, vielleicht. Und ich habe ja mal, es war ja irgendwie mal da. Ja, sondern wenn der Glaubensweg aufhört, dann ist auch dieses kleine Stück, was vielleicht mal da war, das ist es dann auch nicht. Und der Aufhänger für das Ganze, was Jesus hier bringt in dem Gleichnis, ist der Maßstab. Ja? Das bringt er für die Leute als Beispiel. Der Maßstab, mit dem ihr andere beurteilt, der wird an euch gelegt werden. Daran macht er das fest und sagt, diese Art der Beurteilung, so wie Menschen andere Menschen oft beurteilen, das tut Gott auch, aber nach der Kategorie Glauben. Und da, wo er Glauben findet, da gibt er noch mehr dazu. Da, wo der Glaube nicht da ist oder abgebrochen ist, da ist auch nichts anderes, was dir helfen kann. Ja? Am Ende, die letzte Zeile heißt dann ja nicht, naja, da, wo kein Glauben ist, da bewerten wir halt das andere. Sondern nee, da, wo kein Glaube ist, da ist nichts. Da ist auch das andere nicht, also es ist eben keine Werkgerechtigkeit, ja? Denn sonst könnte man ja sagen, ja, Glaube war nicht da, aber hat sich immer Mühe gegeben. Ist okay. Aber darum geht es im Christentum nicht. Wir tun das nicht, indem wir uns ein bisschen Mühe geben und an den Himmel kommen, sondern wir glauben an Jesus, wir vertrauen auf Jesus. Und das ist das, was für uns das Entscheidende ist. Und das zieht sich durch diese beiden Gleichnisse, ja, weil das beides ja, Gleichnisse der Verantwortung sind. Wollen wir das nochmal zusammenfassen? Jesus sagt, Licht, eine Lampe, eine Öllampe anzünden, die versteckst du dann nicht, sondern die soll leuchten. Ja, wir haben eine Verantwortung, kannst du vielleicht auch sagen. Wir haben eine Verantwortung dafür, dass das Licht strahlen kann, dass das Wort geteilt wird, dass wir das Wort scheinen lassen können. Wir haben auch eine missionarische Verantwortung. Ja, dieses Bild sagt ja, naja, ich zünde meine kleine Lampe, die ich habe und die schön ist und die strahlt und die mir Wärme und Licht schenkt, aber die verstecke ich nicht. Ja, unterm Eimer sieht man sie gar nicht. Unterm Bett könnte man vielleicht sagen, ich stelle die so unter das Bett, dann ist wenigstens so ein bisschen in meinem Raum hell, aber man sieht nicht vielleicht durch die Fenster, dass drin Licht ist. Und ihr sagt, nee, du nimmst die Lampe und stellst sie auf den Ständer. Die Leute sollen sehen, dass das Licht bei dir ist. Das ist das Entscheidende. Ja? Wir haben eine Verantwortung dafür, dass das Licht scheinen kann. Genauso haben wir im zweiten Stück dieses Maßstabding. Wir haben eine Verantwortung zur Barmherzigkeit. So wie wir mit anderen umgehen, so wie wir auf andere schauen, so müssen wir auch davon ausgehen, dass wir bewertet werden. Das ist so eine kleine Vorform der goldenen Regel vielleicht auch schon mit drin in diesem Maßstab, ja? Und da haben wir eine Verantwortung für, wie wir uns verhalten, wie wir mit Menschen umgehen. Eine Verantwortung für Barmherzigkeit, könnte man sagen. Und wir haben eine Verantwortung für unseren Glauben. Nicht bei ein bisschen Glauben stehen bleiben, sondern diesen Weg des Glaubens, diesen Prozess weitergehen. Nicht aufhören, am Glauben festzuhalten. Denn dann bringt auch der Anfang nichts. Dann wird auch das bisschen, was da ist, irgendwie verschwindet dann auch wieder. Also zwei kleine Bildworte, zwei kleine Gleichnisse, wo ganz, ganz viel drin ist. Einmal in diesem Bild vom Licht und einmal dann ein bisschen abstrakter in diesem Gegenüberstellen von den zwei Gruppen, die eben einmal aus Gnade noch mehr bekommen und einmal, wo auch das bisschen am Anfang dann noch verschwindet. Für heute zwei kleine Gleichnisse. Wir wollen gleich mal in eure Fragen reinschauen und schauen, was da ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen was zu den Gleichnissen ist, dass da aber wahrscheinlich auch was ist zu allen möglichen anderen Dingen. Ich schaue mal, ich blende die ein. Wie immer, wir fangen so ein bisschen mit den Sachen an, die quasi direkt dazu sind und dann kommen wir zu dem Rest nachher. Petra fragt, das Licht zu verbergen, heißt das auch nicht im verschlossenen Zimmer zu beten, zu agieren? Nee, das würde das, würde das Bild überfrachten, weil sozusagen das Bild ist ja, das Licht leuchtet, strahlt und ich glaube, dass da diese Lichtmetaphorik hintersteht von zum Beispiel, wie wir bei Johannes 5 haben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, das, was strahlt, das, was die Botschaft weiterbringt. Und diese Ebene, sozusagen das, was ich in meinem Zimmer tue, die ist hier eigentlich gar nicht drin und sozusagen verstärkt andersrum noch, sagt Jesus ja zum Beispiel in der Bergpredigt, als es ums Beten geht, da sagt er, stell dich nicht an die Straßenecken und bete mit großen, lauten Gesten und Worten, ja, dann hast du deinen Lohn schon gehabt, weil ne, die Leute sehen dich und sehen, wie fromm du bist, sondern geh in dein Kämmerlein und bete und dann bringt er den Jüngern ja das Vaterunser bei. Das heißt, Jesus sagt an anderer Stelle sogar, du bete lieber in deinem Zimmerchen, bevor du eine große Show draus machst. So, ich gucke mal weiter. Ich habe schon hier ein, zwei Fragen, ich habe die gesehen, da kommen wir nachher zu. Wir sind so ein bisschen zu einem anderen Thema. Hier ist noch was zum Maßstab. Kann der Maßstab auch ein moralischer Maßstab sein, den wir aufgrund der biblischen Moral von anderen erwarten oder anmahnen, aber auch selbst diese Moral mit Gottes Hilfe auch vorleben müssen? Das ist sozusagen eher gewisserweise eine doppelte Frage. Da ist auch eine moralische Komponente drin, ja, also eine ethische Komponente, wenn es darum geht, wie verhalten wir uns im Zusammenleben. In erster Linie sozusagen ermahnt uns ja dieses Wort, ja, der Maßstab, den du an andere legst, der wird auch an dich gelegt werden. In erster Linie werden wir dadurch ermahnt, nicht ständig andere zu ermahnen, sondern auf unser eigenes Verhalten zu achten. Und das barmherzig zu leben. Auch anderen gegenüber. Auch wenn die nicht die moralischen Vorstellungen haben wie wir. So. Und ich habe da die Position, natürlich ist es in Ordnung, sich darüber zu unterhalten, sich auszutauschen, Gespräche zu führen. Aber die moralische Verantwortung, wir reden jetzt nicht über, wir gucken zu, wie jemand einen Mord begeht und sagen, naja, das ist ja seine moralische Verantwortung. Also da darf man schon was sagen und auch einschreiten, so, ja. Aber am Ende des Tages ist das eine moralische Verpflichtung, die der andere vor Gott hat und nicht vor mir. Außer es betrifft mich vielleicht direkt und der belügt mich oder so. Könnte man sagen, ja, du sollst nicht lügen und jetzt bin ich sogar noch mit drin, weil du mich belogen hast. So. Aber in erster Linie fordert uns dieses Wort vom Maßstab hier auf, dass wir darauf schauen, wie wir handeln, wie wir miteinander, mit anderen umgehen und wie wir in dieser Welt leben. Und nicht immer nur zuerst auf die anderen zu schauen und die Fehler bei den anderen zu finden. Weil, ne, der Maßstab, den wir an andere legen, der wird auch an uns gelegt. Sagt Jesus hier. Und natürlich hat das aber immer eine moralische, eine ethische Dimension, weil jede Handlung, die ein Mensch macht, hat diese Dimension. So. Bum, bum, bum. Auch noch eine Frage dazu. Reicht es zum Beispiel, jeden Tag eine gute Tat oder bewusst eine gute Tat zu machen? Also reicht wofür, ist die Frage. Also prinzipiell ist es natürlich gut, gute Taten zu tun. Aber wenn die Frage sozusagen lautet, reicht es, dann ist ja ein Ziel damit verbunden, ja. Und ich vermute mal, reicht es, um gut vor Gott dazustehen? Also fantasiere ich jetzt, ist die Frage dahinter. Und das wäre ja eine Werkgerechtigkeit. Werkgerechtigkeit bedeutet, ich tue Dinge, und Gott sagt, okay, du bist auf der guten Seite damit. Alles top, Himmel für dich. So. Und da sagt zum Beispiel Paulus ganz deutlich im Römerbrief, so in den ersten drei Kapiteln, hat er so eine Argumentationskette von Kapitel 1 über Kapitel 2 bis hin zu Kapitel 3, dann gegen Ende, dass er sagt, kein Mensch, egal ob aus dem Judentum kommt, weil die kennen das Gesetz und halten es nicht, oder aus dem Heidentum kommt, weil die können aus ihrem Gewissen, aus den allgemeinen moralischen Gesetzen und aus der Natur müssten die wissen, dass es einen Gott gibt und die halten sich nicht dran, kommt keiner aus eigener Kraft vor Gott gut davon. So. Sondern wir sind alle Sünder und am Mangel des Ruhms, den wir vor Gott haben müssen, sagt er. Das heißt, wir sind alle angewiesen auf Gnade, wir sind alle angewiesen auf Jesus. So, das heißt, die Frage, reicht eine gute Tat pro Tag? Da würde Paulus sagen, nein, die reicht natürlich nicht. So, die ganze Frage ist absurd, sagt Paulus, also nichts gegen dich. Aber Paulus würde sagen, die ganze Frage ist absurd, weil du kannst 100 gute Taten am Tag tun. Es würde nicht funktionieren. Weil das nicht der Weg ist, sondern der Weg ist, auf Jesus zu vertrauen. Das ist so, als würdest du die ganze Zeit quasi mit einem falschen Schlüssel versuchen, eine Tür aufzuschließen und sagst, ah, okay, aber ich habe noch hier 5 andere Schlüssel, die auch nicht passen. Ist jetzt besser? Nee. Du brauchst Jesus, der dir die Tür aufmacht. So. Das waren so die ersten Fragen zu dem Text noch, aber es sind noch ein paar andere schöne Fragen. Ich mache mal einfach weiter. War das Urchristentum nicht eine richtige Geheimgemeinde oder Sekte mit einem Fischsymbol? Noch heute sehe ich so Chiro auf Autokennzeichen oder Fischsymbol auf Autos. Das ist spannend, das ist cool. Tatsächlich war das Christentum vor der Zeit der Konstantinischen Wende, also vor so 325 nach Christus, war es quasi gewisserweise Geheimreligion, weil sie verfolgt wurde. Das Christentum in den ersten 2, 3 Jahrhunderten wurde ja verfolgt und wurde dann erst im Römischen Reich anerkannt, als anerkannte Religion gesehen. So, und das Hauptproblem war, dass Menschen, die Christen wurden, ein Problem damit hatten, dass der römische Kaiser sich selber so eine Art Gottkult gebaut hatte und sagt, ich bin Herr über alles. Und naja, die Christen haben gesagt, nee, Jesus ist Herr über alles. Und da haben wir jetzt ein Problem miteinander. So, deshalb wurden die verfolgt. Da gab es Christenverfolgung in den ersten zwei, drei Jahrhunderten, relativ große. Und da gab es zum Beispiel dieses Geheimzeichen vom Fisch. Wurde mir mal so erklärt, weil ich kann das mal zeichnen. Den kennt ihr von Autokennzeichen. Ne? Und mir wurde mal gesagt, dass es dann so war, wenn zwei vermutet haben, wir sind doch hier beide gerade Christen, dann hat der eine quasi in den Sand sozusagen so gemalt und der andere. Und dann wussten sie, der Fisch, aha, wir sind beide Christen. Warum Fisch? Das griechische Wort für Fisch ist Ichthys. Mit griechischen Buchstaben, und das ist nämlich der Witz. So. Und diese Buchstaben sind Anfangsbuchstaben von einem Satz quasi. Also das hier ist das gleiche. Ist gleich Fisch auf Griechisch. Und diese Buchstaben stehen für, jetzt, also das I steht für Jesus, das Ch steht für Christus, das steht für Gottes, das steht für Sohn und das steht für Retter. Also Jesus Christus Theuhuios Soter. Also Jesus Christus, Gottes Sohn, Komma, der Retter. Und damit wusste, ne, beide haben ihre Fischhälfte gemalt und dann wussten beide, okay, wir sind beide der Meinung, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und unser Retter. Und damit natürlich ist die Frage nicht ganz, ist die Frage natürlich nicht, wenn ich sage, hatte Jesus eine Geheimlehre und du sagst, Moment, aber waren die damals nicht quasi ein Geheimbund, wenn du so willst? Jein, weil wer sozusagen Christ werden wollte, der konnte ja Christ werden. Und da gab es dann eben nicht die Abstufung sozusagen. Es gibt so die allgemeine Geschichte und dann kann man so in Geheimstufen so, ich weiß nicht, Scientology-mäßig aufsteigen und kriegt immer ein bisschen mehr Wissen vermittelt. Immer noch eine Geschichte von Jesus, die aber nur für die Eingeweihten da ist. So war es eben nicht, sondern Jesus sagt, das Licht soll für alle leuchten. Und trotzdem war es so, dass die Christen sich gerade in den ersten zwei, drei Jahrhunderten und bis heute ja in manchen Ländern und Kulturen und politischen Systemen verstecken mussten, weil sie verfolgt wurden. Genau. Achso, das andere Zeichen, weil wir jetzt sowieso gerade hatten, das du eben mit angesprochen hattest, das war das Chiro. Das ist quasi, hast du vielleicht schon mal gesehen oder sieht man auch in Kirchen. Das ist ein X und ein P, aber das sind auch griechische Buchstaben. Und das ist einmal ein Ch, also das X. Und das P, das ist das Groß, das ist das R eigentlich. Also wenn du mal Griechisch hattest oder wenn du in Physik oder in Mathe so ein paar griechische Zeichen hattest, dann weißt du, dass manche unsere Buchstaben sind, aber einen anderen Buchstaben meinen. Und Chiro, also Chr, steht einfach für Christus. Das sind die Anfangsbuchstaben oder die ersten beiden Buchstaben, so rum. Genau. Kleiner Exkurs in frühchristliche Symbole. Markus, wieder schön dabei. Ich freue mich. Schön, dass du da bist. Inwieweit wird der Text des Evangeliums durch die Übersetzung verändert? Stichwort Urtext. Könnte es nicht dadurch für die Interpretation eventuell zu anderen Ergebnissen kommen? Das ist eine coole Frage. Ich habe während meines Studiums mal im Institut für neutestamentliche Textforschung gearbeitet. Das ist in Münster und das ist das Institut, das gibt das Neue Testament auf Griechisch raus. Und mein Job als studentische Hilfskraft war, ich habe die alten Handschriften gehabt. Also nicht die Originale, sondern Scans davon, was man so in Wüsten, so kleine Fitzel hier, kleine Fitzel da findet, wo dann zum Beispiel Markus-Evangelium, haben wir da zum Beispiel auch gemacht, wo das Markus-Evangelium draufsteht. Und dann ging es darum, dass man die Handschriften digitalisiert. Also nicht im Sinne von Foto machen oder einscannen, sondern den Text abschreiben, wenn du so willst. Und dann eben verschiedene Varianten zu haben. Beispiel. Muss ich mal wieder hier reinspringen. Du hast einen Text, den hat Markus aufgeschrieben. So, Markus schreibt sein Evangelium. Nun ist ja das Problem, die Leute hatten damals keinen Kopierer. Und nun hat aber ein Reisender, der gerade durch Rom gekommen ist, gesehen, oh Mensch, dieses Markus-Evangelium, das ist ja richtig gut, das nehme ich mit für meine Gemeinde, okay? So, ja, nimm mit. Also hat er sich eine Kopie gemacht, hat den Text mitgenommen. Jemand anderes hat sich auch eine Kopie gemacht und jemand Drittes hat sich auch noch eine Kopie gemacht. Kopie machen heißt abschreiben, ne? So. Und nun kann es natürlich passieren, bei aller Mühe, die man sich gibt, dass man mal einen Fehler macht. Passiert dir und mir auch, wenn wir was abschreiben, dann gibst du, und da gibt es tatsächlich so diese ganz typischen Fehler, die waren vor 2000 Jahren genauso wie heute. Du hast den Fehler zum Beispiel, dass am Ende mal ein Buchstabe gefehlt hat. So, wenn du einen und eine schreibst du ab, vergisst das N am Ende. Jeder weiß aber, was da steht. Oder du schreibst quasi hier ab, wir haben hier drei Zeilen, du schreibst ab, bist am Ende der Zeile hier, springst aber nicht dahin, sondern springst direkt hierhin. So, fällt dir aber erst zu Hause auf, nachdem du es abgeschrieben hattest, dass in der Mitte eine Zeile fehlt. So, also die typischen Fehler, das sind tatsächlich so typische Abschreibefehler. Und wenn man dann manchmal so hört, oh, die Bibel wurde ja abgeschrieben, stille Postprinzip, was da wohl wirklich mal drin stand, man mag es ja gar nicht erahnen. Der Witz ist, das Neue Testament ist mit über 5700 einzelnen Handschriften belegt. Also es gibt 5700 Texte, wo Neues Testament draufsteht. Also nicht 5700 ganze, aber mal Markus, mal dies, mal jenes, so mal mehr, mal weniger. Aber 5700, das ist das bestbelegte antike Dokument, das wir haben überhaupt. So. Und es hat tatsächlich so eine Fehlervarianz von, hier fehlt mal ein Buchstabe, da hat einer aus Versehen beim Abschreiben ein Wort übersprungen oder mal eine Zeile. Also du hast nicht, dass du auf einmal zum Beispiel das Gleichnis, was wir gerade hatten, wenn du dir die Handschriften anguckst, hast du da nicht 7 Versionen von. Ne? Einmal steht da, stell das Licht nicht unter den Stuhl oder Licht kommt gar nicht drin vor, sondern es geht auf einmal irgendwie um, ich weiß es nicht, um eine Silvesterrakete. Mir fällt nichts ein. Oder um, es geht, oder stell deinen Schreibgriffel nicht in die Schublade. So, sondern das ist immer der gleiche Text tatsächlich, aber es sind so diese ganz typischen Abschreibefehler eben passiert, die Menschen passieren, wenn sie Texte abschreiben. So. Und wenn du dir tatsächlich da mal mehrere anguckst, dann siehst du, das ist es. Also es ist deutlich weniger spektakulär, als Dan Brown es vielleicht zum Beispiel zeigen würde. Es ist einfach, was beim Abschreiben passiert. Leute machen Fehler. So. Und wenn du die Texte dann nebeneinander legst, siehst du auch, was passiert ist. Weil dann siehst du die Handschrift, der kommt ans Ende der Zeile, und hat ein Wort ausgelassen, als er die Zeile gewechselt hat. Ja, passiert. Kann man sich aber erklären. So. Also da verändert sich tatsächlich, also es gibt zwei Stellen im Neuen Testament, wo man sich ein bisschen uneinig ist, gehört das da jetzt hin oder nicht. Wenn du da mehr drüber wissen willst, google mal Komma Johanneum. Also Komma wie unser deutsches Wort Komma, aber mit C vorne. C-O-M-M-A. Und Johanneum, so wie manchmal Schulen heißen. Komma Johanneum. Das ist eigentlich das bekannteste Beispiel dafür, für die Frage, ist da beim Abschreiben irgendwie was komisch? Alles andere sind wirklich zu 99%, hat er halt ein Wort vergessen oder mal einen Buchstaben übersehen. Komplett unspektakulär. Also für die Interpretation kommt man da eigentlich nicht zu wirklich anderen Ergebnissen. Petra fragt, was sagt man zu einem Gegenüber, wenn die Aussage gemacht wird, naja, ich glaube schon, dass es da etwas gibt. Ich frage dann tatsächlich nach, was glaubst du denn, was es da gibt? Weil manchmal ist es sozusagen mit dem Satz zu Ende, naja, da ist irgendwie irgendwas. Und manchmal ist da eine ganz große Vorstellung hinter sozusagen. Und in erster Linie möchte ich wissen, okay, was ist es denn da? Was es da gibt? Und was bedeutet es da für dich? So. Und in so Gesprächen gibt es dann bestimmt irgendwie einen Anknüpfungspunkt, wo ich dann auch erzählen kann, was ich denn glaube, was es da gibt und was das bedeutet. Ja, das würde ich. Ich würde ein Gespräch suchen. Das ist in den wenigsten Fällen ist das eine dumme Idee. Normalerweise ist es immer schlau, miteinander zu reden. Was ist Christel? Christel ist ein Frauenname. Genau. Gucken wir mal weiter. Ach, guck mal, hier ist ein bisschen so eine ähnliche Frage von, oder hinten dran quasi von Jörg mit dem, was wir eben hatten, ne? Da ist irgendwie was. Dass man sozusagen, dass die Vorstellung da ist was, das ordnet die Welt, aber das ist dann eben nicht Gott, sondern so eine Kraft oder das Universum. So ist ja, ne? Gibt ja ganz viele Vorstellungen. Und was ich das Spannende daran halt ist, was ich daran spannend finde, ist, dass das immer wieder deutlich zeigt, dass, dass Menschen eine Sehnsucht haben, dass Menschen auf der Suche sind. Menschen suchen Antworten, Menschen haben eine Sehnsucht danach, Halt zu finden, etwas Größeres zu finden, wo sie Sinn erfahren können. Und ich glaube, ganz groß ist es unsere Aufgabe, dafür mit Leuten gemeinsam Antworten zu finden. Hier kam gerade unten noch die Frage, wie ist das denn mit dem Missionieren? Ich glaube, Missionieren ist ganz viel mit Leuten gemeinsam Sprache finden und mit Leuten gemeinsam sozusagen aufdecken, Antworten suchen, den sozusagen ein Stück weit den Weg bereiten für das Wirken auch des Heiligen Geistes. Und da sind eben ganz oft diese Anknüpfungspunkte, wenn Leute sagen, ja, ich glaube schon, dass da irgendwie irgendwas ist. Sondern einfach mal ein Gespräch, ja, okay, was glaubst du denn, was da ist? Und was ist das? Und was tut das? Und was, ne, wie erlebst du das? So. Und dann vielleicht daran anknüpfen, von dem erzählen, was du mit Gott erlebst, wie du Jesus erlebst, was das für dich bedeutet. Ne? Schauen wir mal weiter. Oh Moment, warte, welche Melodie war das? Das ist A-Team, ne? Ich glaube, das ist A-Team. David fragt, woran erkenne ich, dass ich wirklich glaube, wirklich so in Tüdelchen? Also ich glaube, in erster Linie, dass du dir die Frage stellst, ist schon ein bisschen ein Hinweis, finde ich. Weil jemand, der nicht wirklich glaubt, dem ist es eigentlich ja meistens egal, tatsächlich. Also, ne, dass du dir die Frage stellst, ist ferndiagnosenmäßig von hier aus schon mal ein gutes Zeichen, finde ich. Und im Endeffekt, wirklicher Glaube, das hatten wir auch schon mal in der einen oder anderen Study und auch zum Beispiel ja bei, das ist vielleicht immer ein ganz guter Hinweis sozusagen. Wieder das Gleichnis, was wir hatten mit dem vierfachen Acker. Ne? Echter Glaube bringt Frucht. Ist nicht folgenlos, kannst du vielleicht auch sagen. Guck dir mal die, wenn du dabei warst, das weiß ich nicht. Wenn nicht, dann schau dir das mal an. Die Bible-Study, die wir hatten zum vierfachen Acker. Das Gleichnis vom Seemann heißt die Folge, glaube ich. Müsste so 2, 3 Folgen zurückliegen von hier aus. Also irgendwie, weiß ich nicht, 15, 16, 17 oder irgendwie so da. Da geht es auch ganz stark darum. Jo, schauen wir mal weiter in euren Fragen. Richtig schön übrigens, wollte ich mal sagen. Richtig cool, dass auch heute so viele Leute da sind, so viel Austausch da ist. Das finde ich immer richtig, richtig schön. Oh, nein, er ist wieder da. Luis, alter Insider für Leute, die schon länger dabei sind. In deinem Trinität-Video siehst du aus wie Messi. Luis, wir haben dich vermisst. So. Jörg, findest du nicht auch, dass die Kirche durch die ganzen Skandale sich und vieles versaut hat und die Leute deshalb eine Scheu vor Gott haben, zu religiös? Ja. Kurze Antwort, ja. Längere Antwort, ja. Das Ding ist, Gott hat sich ja den Weg gewählt, seine Botschaft für die Welt, die Hoffnung für die Welt, durch fehlbare Menschen, und das sind wir alle, durch fehlbare Menschen bekannt zu machen. Das heißt, er geht das Risiko mit ein, dass wir Mist bauen. Nur ist natürlich klar, der Mist damit dadurch nicht entschuldigt, die Skandale damit nicht egal oder weggewischt. So. Und natürlich werfen die ein schlechtes Licht auf die Kirche als Institution, als die Leute, die das dann eben verantwortlich sind in dem Moment dafür. Und natürlich erschwert es den Leuten den Zugang zum Glauben. Also ich merke es tatsächlich auch, dass den Leuten quasi egal ist, was auf welcher Seite wo passiert ist. Also vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, es gab diesen Skandal mit, ja, hier, wo, ich weiß nicht, wo war das denn? Mit der goldenen Badewanne, die sich der eine Bischof da hat einbauen lassen. Und Leute sind reihenweise aus der evangelischen Kirche ausgetreten. So. Nun kann man natürlich sagen, okay, offensichtlich hatten die sowieso nicht so ganz den Durchblick, wo jetzt hier was ist, so. Aber es war ein Grund. So, es war ein Grund, dass die Leute gesagt haben, mit Kirche per se sozusagen will ich nichts am Hut haben, wenn sich da so ein Typ eine goldene Badewanne von Kirchensteuergeldern einbauen lässt. So. Ob der jetzt evangelisch oder katholisch ist, ist mir doch egal. So. Und natürlich macht es das auch schwerer, Menschen zu erreichen, weil durch jeden Skandal in gewisser Weise eine Mauer aufgebaut wird im Herzen der Menschen. So. Ne? Das ist es. Das macht es nicht leichter. So. Und natürlich wird an Christen, da sind wir, können wir einen schönen Bogen eigentlich schlagen, zur Frage, die wir eben hatten in dem Text, ne, mit dem Maßstab. Natürlich müssen wir, also wir Christen, gerade sozusagen in der Außenwirkung noch mehr darauf achten, wie wir mit Menschen, mit der Welt, mit Geld umgehen, weil der Maßstab, den wir sozusagen an andere legen, dass wir auch gucken, welcher Maßstab welchen legen denn andere auch an uns. Und da ist zum Beispiel auch dieses Missionsding eine Frage. Ich kann mein Licht ganz wunderbar oben auf den Ständer, auf den oben drauf stellen, dass alle Leute das sehen. Wenn ich dann aber mich die ganze Zeit komplett daneben verhalte, dann ist das natürlich auch nicht ideal für diese ganze Geschichte, dass Leute denken, ach guck mal, das Licht, das ist ja spannend jetzt. Da gucke ich mir mal genauer an und möchte mal mehr darüber erfahren. Markus sagt, dass Lost Halo eine schöne Frage gestellt hat. Muss ich nochmal suchen, welche das war. Warte mal. Ah, hier. Wahrscheinlich die. Ich wollte nicht wissen, wer Christel ist, hast du aber gefragt. Sondern was christliche Mystik ist. Wahrscheinlich hast du zu früh auf Absenden gedrückt, ne? Ach guck, ich sehe gerade, du hast danach nochmal gefragt, was ist christliche Mystik? Na guck, also Christel kriegen wir hin. Also Christel hat mir erklärt, das ist ein Frauenname. Christliche Mystik ist so eine Strömung des Christentums, die vor allem sich, ich bin jetzt kein super Experte für, die aber starke Wurzeln auf jeden Fall im Mittelalter hat. Und da gibt es dann so eine Gruppe, die nennen sich die christlichen Mystiker. Also nicht eine Gruppe im Sinne von, das ist eine feste Gruppe, die hat sich immer Donnerstagmittags getroffen oder so und hat über Mystik gesprochen, sondern es gibt bestimmte Theologen, gerade in der Zeit des Mittelalters und aber auch darüber hinaus noch bis in die Neuzeit, bis heute im Endeffekt, die würde man als christliche Mystiker bezeichnen. Und das ist eine Form von Frömmigkeit, eine Form von Spiritualität, die ja auch so einen meditativen Aspekt hat und ja, genau. Also es geht nicht darum zu schweben oder so, ne? Und es ist jetzt auch nicht, dass die sozusagen eine Geheimlehre noch darüber hinaus haben. Also die haben nicht ein Dokument mit den Dingen, die Jesus wirklich gesagt hat oder so. Darum geht es nicht, sondern es ist eher vielleicht so die Vorform von so ein bisschen auch empfindungsbasiertem Christentum, emotional gelebtem Glauben vielleicht. In einer Zeit auch, in der zum Beispiel im Mittelalter es vielleicht auch ein Stück weit sehr verkopft war dann in bestimmten Strömung, das war das Wort, was ich gesucht habe. Genau. Cosi fragt, was hältst du von Straßenevangelisation? Ist, glaube ich, immer die Frage, wie es gemacht wird tatsächlich. Also ich selber habe es noch nicht gemacht. Und kenne gute und schlechte Beispiele, also wo ich es gesehen habe. So manche Sachen, wo ich dachte, Mensch, richtig cool. Und manche, wo ich auch gedacht habe, ja, ich weiß nicht, ob das so. Aber das ist halt das Ding, ich weiß es halt nicht, weil ich nicht hineinschaue. Es kann sein, dass jemand Straßenevangelisation macht, wirklich so plakativ vielleicht, ne, wie wir das kennen aus einem Film. Der rennt mit einem Schild, das Ende ist nahe und ruft, bekehr dich zu Jesus, sonst kommt Hölle. So, wo ich jetzt vielleicht denke, mit all dem, was ich irgendwie in meinem Kopf immer so bewege und überlege, wie kann man kreativ Menschen für Jesus begeistern und denke, oh Junge, nee, nicht. Aber vielleicht ist unter all denen, die er trifft, jemand, der genau das in dem Moment hören musste. So, das weiß ich nicht. Deshalb, ich halte da viel von, weil Straßenevangelisation oder vielleicht im größeren Kontext gesprochen, einfach im Alltag mit Menschen den Glauben teilen. So, weil das enorm wichtig ist. Und ich habe in letzter Zeit gedacht, ich möchte eigentlich mal ein bisschen mehr drüber lernen, wie sozusagen auch die, ja, ich weiß nicht, die Theorie dahinter ist. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, und da habe ich einen Bekannten, den ich da immer noch mal ausfragen will. Chris Schuller, vielleicht kennt ihr den. Weil der macht sowas. Und ich wollte den zum Beispiel mal fragen, weil so ganz praktische Fragen interessieren mich da tatsächlich auch. Also ich, zum Beispiel will ich den mal fragen, vielleicht könnte ich das ja irgendwie mit ihm mal zusammen machen. Muss ich mal überlegen, wie, also ob man das irgendwie dann sozusagen die Ergebnisse irgendwie teilen kann. Zum Beispiel auch so die Frage wie, hast du so die Top 5 Predigten, wo du weißt, das funktioniert sozusagen? Oder ist das immer was anderes? Oder je nach Situation oder je nachdem, wo du gerade bist? Oder also wie, sozusagen, wie ist so ein bisschen auch der Background davon? Wie baust du sowas auf und so weiter und so weiter? Genau. Das ist so ein bisschen, also ist schon, finde ich schon auf jeden Fall sehr interessant, habe es aber aktiv nicht gemacht. Genau. Hier war noch eine Frage von Lukas, müssen wir mal gucken. Matthäus 22, der wo ohne Kleid ist am Fest. Ich überlege, aus welcher Region Deutschlands du kommst. Und danach in die Finsternis geworfen wird. Weshalb kann jemand am Fest sein und er gehört nicht dorthin? Wie meinte Jesus dieses Gleichnis? Ein paar Minuten haben wir noch. Ich versuche das mal ganz schnell aufzuschlagen hier. Matthäus 22, sagst du? Das Gleichnis vom Hochzeitsfest. Warte, kann ich euch zeigen. Das ist jetzt Hoffnung für alle. Können wir auf Schlachter machen, die ist manchmal ein bisschen genauer. Also, ne, da ist ein das Reich der Himmel gleicht einem König, das sind so diese Reich-Gottes-Gleichnisse, gleicht einem großen Hochzeitsfest. So, und dann werden die alle eingeladen. So, wo passiert das denn jetzt, was du meinst? Hier. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier reingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird heulen und Zähneklirschen sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Also, der Kontext von dem Gleichnis ist ein bisschen größer. Das Gleichnis, also das Bild ist, da ist ein König, der will ein großes Fest machen, ein Hochzeitsmahl. Und er hat Leute eingeladen. Die kommen aber nicht. Und dann sagt er zu seinen Knechten nochmal, okay, wir haben ja alles vorbereitet, geht nochmal los und ladet ein. Kommen nicht. Machen alle so ihr Möglichstes, was sie so, ne? Einer geht auf den Acker, der andere geht in sein Geschäft. Einer tötet sogar den Boten. Wenn das die Antwort auf eine Einladung ist, Junge, Junge, also da ist einiges los. Und dann schickt er die Knechte nochmal los und sagt, okay, wir haben ja alles vorbereitet, geht einfach los und ladet ein, wen ihr findet. Lauft auf die Straße rum und guckt, wer da rumläuft und sagt, hey, wir haben ja eh alles vorbereitet, willst du kommen? So. Und das passiert. Und jetzt Vers 10 ist, glaube ich, so ein bisschen entscheidend für die Antwort auf deine Frage. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Die Idee von dem Hochzeitsmahl ist ja, dass Leute eingeladen sind, die nicht kommen wollen. Und dann können theoretisch alle reinkommen in diesen Hochzeitssaal, gute und böse. Und ich glaube, man müsste das hier jetzt so auf den ersten Blick gesprochen, quasi böse ist gleich, hat kein hochzeitliches Gewand an. Also das ist das Bild, was dahinter steht. Und der fliegt dann eben doch noch raus von da, weil es ist halt einfach irgendwer, der von der Straße eingeladen wurde. So als kurze Antwort, um dieses Bild so ein bisschen aufzudingsen. Ah, oh, Mel, Straßenevangelium und Papa Mobil. Du, schöne Idee eigentlich. Schöne Idee. Wenn aus der Bibel Glaube erwächst, ist die Übersetzung wichtig. Mich spricht nur eine moderne an, wahrscheinlich. Also was heißt wichtig? Ja und nein. Es gibt nicht die eine Übersetzung, die den Glauben macht. Also quasi, wenn du die Luther-Übersetzung nimmst, dann kommt der Glaube. Bei allen anderen funktioniert es halt nicht. So ist es nicht. Ich glaube, wir Menschen sind so unterschiedlich gestrickt, dass wir unterschiedliche Übersetzungen auch benutzen. Für den einen muss das eben möglichst Luther und erhaben klingen. Für jemand anderes muss es zugänglicher sein. Eher wie eben, ne? So ein bisschen für den einen vielleicht Schlachter, für den anderen Hoffnung für alle. Das sind beides gute Übersetzungen. Natürlich gibt es Übersetzungen, die sind Murks. So. Und die Bibel sagt ja nicht, die Glaube entsteht aus der Bibel, sondern die sagt, Glaube entsteht aus dem Hören des, oder aus der Predigt, aus dem Hören des Wortes. Aus dem Wort im Endeffekt entsteht der Glaube. Der Heilige Geist erweckt in uns den Glauben. Dadurch, dass wir dem Wort Gottes ausgesetzt sind. Und das heißt, die Übersetzung ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, sich dem auszusetzen, damit zu leben, unterwegs zu sein. Genau. Würde ich eher so rum sagen. Gut. Sehr gut. Ich freue mich, dass ihr so viele schöne Fragen heute gestellt habt. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und dann machen wir das nächste Stück bei Markus weiter. Wir wollen jetzt noch beten, ne? Das machen wir immer zum Schluss. Und da freue ich mich auch immer drauf, tatsächlich. Ist immer nur so ein kleines Stückchen, aber es ist ein schönes Stückchen. Also lass uns mal beten. Gott, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für die Zeit, die wir gemeinsam hatten, dass wir wieder was aus deinem Wort gelernt haben, alle gemeinsam, dass wir durch die Fragen uns füreinander geöffnet haben. Und ich bitte dich, dass wir das beherzigen, was wir gehört haben. Dass wir unser Licht nicht unter einen Scheffel stellen, sondern dass wir es schön hochstellen, damit es leuchten kann, damit dein Wort leuchten kann. Dass wir gucken, welchen Maßstab wir an Menschen legen. Dass wir zuerst auf uns schauen und das, was wir tun und nicht immer sofort den Fehler bei anderen suchen. Dass wir Verantwortung übernehmen für das, was passiert, für das, was wir tun und dafür, wie wir in dieser Welt als Salz und Licht agieren. Ich bitte dich, dass du uns dafür segnest und immer wieder neu mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Nun beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schön, Mensch. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Falls du es noch nicht getan hast, ich freue mich auch, wenn du den Kanal abonnierst und dort Glöckchen drückst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, also Mittwoch, 19:30 Uhr. Und bis dahin, passt auf euch auf. Alles Gute, Gottes Segen. Irgendwie endet das nicht so, wie ich dachte.